Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus und Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Schöpfung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns in seinem geliebten Sohn begnadet hat. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überreich beschenkt hat, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen und nach seinem Ratschluss, den er zuvor in ihm gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Nämlich alles in Christus zu vereinen, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch als Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorher bestimmt sind, nach dem Plan dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Denn wir, die wir schon früher auf Christus gehofft haben, sollten ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, seid in ihm mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Er ist das Unterpfand des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum höre ich auch nicht auf, für euch zu danken, seit ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Ich denke auch an euch in meinem Gebet und bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird und wie überschwänglich groß sich seine Kraft an uns erweist, die wir glauben. Mit dieser Macht seiner Stärke hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst noch Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn, der das Haupt über alles ist, der Gemeinde zum Haupt gegeben. Sie ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabokfluss an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum fragst du? Entgegnete der Mann nur, und dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Soweit, Konstantin.
Ich grüße euch ganz herzlich. Die Geschichte, die ihren Höhepunkt in dem Text finden, der gerade vorgelesen wurde, nahm ich den Anfang in Kapitel 25. Erster Buch Mose 25. Das ist die Geschichte zweier Zwillinge. Und die Geschichte des lebendigen Gottes, der die Menschen nicht so ansieht, wie wir sie sehen, sondern ihre Herzen. Ich lese aus 1. Mose 25, ab Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie: Wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk, wie sie scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell. Sie nannten ihn Esau. Danach kam sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esaus, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbret. Rebekka hatte aber Jakob lieb. So interessant. Der Text wird für mich schon dadurch lebendig, dass mein Vater Jakob hieß. Und er war der, zwar nicht Zwilling, aber er war der jüngere Bruder. Und sein Vater liebte den jüngeren, den älteren Bruder vor allem. Und er muss sich so gefühlt haben wie dieser Jakob hier. Und Isaak hatte Esau lieb. Esau, was bedeutet das? Es gibt viele Möglichkeiten, das herauszufinden. Manche sagen, das bedeutet haarig und rot. Wenn man sich seine weitere Beinamen anschaut, wie Edom oder Seir. Aber ich optiere für die andere Möglichkeit, die besagt, dass Esau aus seinem hebräischen Wort stammt, was machen, erreichen bedeutet. Das heißt, Esau ist für mich der Macher, der Manager, der Erfolgstyp. Jakob wiederum, der Überlister, der Fersengrabscher, der auf den Felsen folgt, dicht folgt. Eigentlich, ich würde sagen, Jakob, der ewige Zweite. Also, Esau, der Macher, der Manager, der Erfolgstyp, und Jakob, der Fersengrabscher. Der ewige Zweite. Die Rolle ist klar. Die Rollen sind klar verteilt. Wir hatten, ich kann mich erinnern, als Schüler, wir hatten in Rumänien diesen Witz gehabt, dass der damalige Führer Ceausescu und der amerikanische Präsident Kennedy ein Wettrennen machten. Und natürlich gewann Kennedy haushoch überlegen. Aber die rumänische Zeitung, die schrieb, naja, der Ceausescu war sehr erfolgreich, der kam als Zweiter ins Ziel, während Kennedy der Vorletzte war. So kann man es auch sehen. Aber wie gesagt, die Rollen sind klar verteilt hier. Esau, der Erfolgstyp, Jakob, der ewige Zweite. Und sie kämpften miteinander schon im Mutterleib. Darum, wer der Erste sein wird. Und Esau gewann diesen Kampf. Jakob sah nur die Ferse seines Bruders und durfte sie anfassen. Interessanterweise, wenn man sich das weitere Leben von Jakob anschaut, er hörte danach auf zu kämpfen. Er hörte danach auf zu kämpfen. Er wurde ein Trickser stattdessen, Mamas Liebling. Esau dagegen ein Jäger, ein Krieger, Papas Liebling. Ich will damit nicht sagen, dass die Männer grundsätzlich kämpfen und die Frauen grundsätzlich tricksen. Aber so waren die Rollen verteilt. Und es blieb so. Und ich denke, dass Jakob sich sehr danach sehnte, nach der Anerkennung seines Vaters, nach seinem Segen. Der hatte aber nur Augen für Esau. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Interessanterweise hatte Jakob durch Rebekka eine wunderbare Verheißung bekommen, dass er quasi das Erstgeburtsrecht bekommt. Ich lese die Verheißung vor. Vers 23, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und ich denke, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Jakob als Mamas Liebling diese Verheißung von der Rebekka Ezel bekam. Er kannte sie. Das Problem von Jakob, nicht nur, dass er nicht mehr gewillt war zu kämpfen, er war nicht mehr gewillt oder nicht imstande, sich an dieser Verheißung festzuhalten. Das heißt, geduldig und vertrauensvoll darauf zu warten, dass Gott seine Verheißung, sein Versprechen erfüllt. Das ist so ein Weckruf an uns, denn es ist viel leichter, ein Bibelwort zu kennen, theologisch korrekt einzuordnen, aber viel schwerer ist es, sich daran festzuhalten, wenn einem der Wind entgegenbläst. Jakob konnte das nicht. Daher, er versuchte es auf seine Weise, das ersehnte Erstgeburtsrecht zu bekommen. Er war anscheinend ein begnadeter Koch. Zumindest Linsen konnte er ganz gut kochen. Oder kann sein, dass Hunger der beste Koch ist. Auf jeden Fall, sein Bruder Esau kam von der Jagd ganz ermüdet und matt und total hungrig. Und er sah ein herrliches Linsengericht von Jakob und wünschte sich das mehr als alles andere in dem Moment. Und Jakob, der Trickser, sagte, du kriegst das, wenn du mir hier feierlich versprichst, feierlich, dass du mir dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Und Esau sagte, ja, na klar, mache ich das. Und er stillte seinen Hunger mit dem herrlichen Linsengericht und ging einfach weg, ohne weiter darüber nachzudenken. Wie erwartet, Esau dachte nicht im Geringsten daran, sein Versprechen einzulösen. Als der Tag kam, da der sterbende Isaac den Segen der Erstgeburt geben sollte, das war in der damaligen Kultur ein ganz, ganz wichtiger Tag. Esau machte sich dran, ihn zu empfangen, als ob es nichts gewesen wäre. Ich lese 1. Mose, Kapitel 27, Abvers 1. Isaac war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Eines Tages rief er seinen ältesten Sohn Esau zu sich. Was ist, Vater? Fragte Esau.
»Ach, mein Sohn, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe«, sagte Isaac. »Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen und jag ein Stück Wild für mich. Du weißt ja, wie ich das gern habe. Bereite es mir so zu und bringe es her. Ich möchte davon essen, damit ich dir meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe.« Und Esau sagte, »Tut mir leid, Vater, das geht nicht. Ich habe mein Erstgeburtsrecht dem Jakob versprochen.« Nein, so lief es nicht weiter. Er machte sich auf und ging auf die Jagd. Und Jakob bekam das mit. Und auch hier kämpft Jakob nicht um sein Recht. Er konfrontiert Esau nicht mit seinem Wortbruch. Noch kann er sich an dieser Verheißung festhalten, die Gott ihm durch Rebekka gemacht hatte. Er trickst wieder. Und Tricksen ist irgendwo psychologischer und ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Aber er trickst genial. Er verkleidet sich wie Esau und bringt ein tolles Gericht, was seine Mutter zubereitet hatte. Und bekommt tatsächlich den lang ersehnten Segen des Erstgeburtsrechts, was ihm eigentlich zustand, weil Esau hat ihm das ja abgetreten. Esau war nicht begeistert. Er schwur in seinem Zorn, Jakob umzubringen. Und Jakob, was machte er? Er schärfte sein Schwert, zog seine Rüstung an, von wegen. Unter einem Vorwand, eine Braut zu suchen, floh er zu seinem Onkel Laban. Obwohl ihm recht war, Jakob flieht und er verliert scheinbar alles. Ja, und bei Laban geht die Geschichte weiter und die gleiche Psychologie. Jakob wird bei Laban ausgenutzt, betrogen. Er willigt ein, für 7 Jahre für seine Herzensliebste Rachel zu arbeiten. Und dann, als er soweit war, wieder reingelegt, sodass er noch weitere 7 Jahre arbeiten muss für Rachel, denn er bekommt zuerst die Lea. Und auch hier, er protestiert nicht, er kämpft nicht um sein Recht. Er lässt es geschehen. Die gleiche Psychologie. Und da kommt der Zeitpunkt seiner Rückreise in die Heimat. Jakob, seine Frauen, Lea und Rachel, seine Kinder, seine Dienerschaft, seine Nebenfrauen, sein Hab und Gut machen sich auf die Reise. Sein Onkel Laban jagt ihm nach, holt ihn ein und er hätte bestimmt dem Jakob was angetan. Hätte Gott nicht in einem Traum Laban davor gewarnt. Ich denke, auch hier hätte Jakob nicht gekämpft. Kämpfen war nicht seine Art. Er zieht weiter, er darf weiterziehen, er schließt einen Vertrag mit seinem Onkel Laban, was nichts anderes als ein Nicht-Angriffspakt ist, und zieht weiter Esau, seinem Bruder, dem Krieger, dem Jäger, entgegen. Und Jakob hat große Angst. Ich weiß nicht, ob du mal die Erfahrung gemacht hast in der Schule. In einer Klasse sind immer irgendwelche Jungs da, die stärker sind als die anderen und die gerne die Kleineren verprügeln. Das war bei mir in der Klasse auch so. Und manchmal hatte ich weiche Knie, in die Schule zu gehen deswegen.
Dieselben weiche Knie hatte auch Jakob.
1. Mose 32, Vers 7. Er schickt vorher Boten zu Esau, Karawanen mit Geschenken, ihn zu besänftigen. 1. Mose 32, 7 und 8. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Verständlich, oder? Und da kommt das zu dieser Begegnung, die wir gelesen haben eingangs. Und da stellt sich Gott ihm entgegen. Möglicherweise in der Gestalt des Engels des Herrn. Wir wissen es nicht ganz. Aber Jakob erkennt, dass er mit Gott gerungen hat. Und was folgt? Der Kampf und seine Folgen, das haben wir vorhin gelesen. Was fällt hier auf? Was ist das Erstaunlichste an dieser Geschichte? Für mich ist das Erstaunlichste, dass auf einmal dieser Jakob kämpfen kann. Er kämpft und kämpft, als ob es keinen Morgen gäbe. Die ganze Nacht kämpft, als ob er alles rauslassen würde. Wir erleben hier Jakob, den Kämpfer. Nicht den Trickser, den Kämpfer. Und wir reiben uns verwundert die Augen. Als ob die Gegenwart seines geheimnisvollen Gegners ihn verändern würde. Wir erleben Jakob, den wahren Jakob, wie Gott ihn sieht. Und das ist der Kämpfer. Erinnere mich an Psalm 144, 1, wo David, ein ausgesprochener Kämpfer, erzählt, von wem er seinen Kämpfergeist bekommen hat. Psalm 144, 1 von David. Gepriesen sei der Herr, mein Fels. Er ist es, der mir zeigt, wie ich kämpfen kann und mich zum Krieg bereit macht. Er ist es, der Herr, der mir zeigt, wie ich kämpfen kann und mich zum Krieg bereit macht. Gott trainiert Jakob zum Kampf und gibt ihm einen neuen Namen, nennt ihn Israel. Es gibt immer wieder Filme, die von dem Hintergrund eines schulischen Bullies, also so einen Jungen, der alle anderen terrorisiert, ein kleiner Junge irgendwo auf die Nase fällt und dann bekommt er Unterricht von irgendeinem großen Meister, dem das Kämpfen beibringt. Hollywood hat das immer wieder ausgeschlachtet, dieses Motiv. Was sie hier erleben, ist, dass Gott Jakob einen Crashkurs im Kämpfen gibt. Es ist interessant, die Begegnung mit Gott verändert Jakob. Das ist das Einzige, was uns wirklich verändern kann. Die Psychologie kann uns nicht verändern. Menschen können uns nicht verändern. Wir können uns nicht verändern, genauso wenig wie der Baron Münchhausen sich einen eigenen Shop packen könnte und hochziehen könnte. Aber Gott kann verändern. Eine Begegnung mit Gott reicht es aus, um Jakob zum Israel zu machen, zu einem Kämpfer. Was bedeutet Israel? Es gibt auch viele Möglichkeiten, das zu verstehen. Auf jeden Fall, die meisten Ausleger sagen, überwinden mit Gott. Kämpfen und überwinden mit Gott. Der wahre Jakob ist Israel. ein Kämpfer und ein Überwinder mit und in Gott. Und wenn wir daran denken, an die Geschichte des Staates Israels, das war ständig ein Überleben durch Überwinden mit Gott. Viele Etappen der Geschichte brauchen wir, die Makkabäerkriege zwischen den Altem und Neuen Testament zu denken oder ganz neu, ja, der Sechstagekrieg, der Israel als Staat gefestigt hat. Und auch heute, Israel wird von einer Übermacht von islamischen Völkern bedroht und am liebsten ausgerottet, aber er ist noch da. Israel kämpfen mit Gott, eine faszinierende Geschichte. Das Volk Israel macht diesem Namen alle Ehre. Jakob, der Überwinder in Gott, Israel. Das erinnert mich, das erinnert uns an einen anderen ganz großen Überwinder, der von der menschlichen Seite, von dem menschlichen Stammbaum aus den Ländern Jakobs stammt. Nicht König David, den kann man auch anführen, der große Kämpfer, ein Nachkomme Jakobs, sondern Jesus Christus, der Überwinder schlechthin. Offenbarung 5, Vers 5, für mich eine wunderbare Stelle. Offenbarung 5, Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Der Herr Jesus Christus hat überwunden wie ein Löwe. Wie ein Löwe brach er in das Reich der Finsternis hinein und besiegte die Finsternis am Kreuz. Wie ein Löwe kämpfte er für dich und für mich und gewann. Wie ein Löwe kämpfte der Überwinder. Der Herr Jesus Christus, der Nachkomme Jakobs von der menschlichen Seite. Wir fassen zusammen, durch nächtliche Begegnung mit Gott bekommt Jakob den schwarzen Gurt in Kämpfen, Gottes Teil. Aber etwas fehlt noch. Jakob hatte noch ein anderes Defizit, wenn wir uns erinnern. Nämlich, sich an Gott und seine Verheißungen zu halten, wenn es drüber und drunter geht. Liebe Geschwister, das ist entscheidend. Es ist entscheidend, ob du und ich, wie uns an einem Wort Gottes, an einer Verheißung festhalten können oder nicht, wenn es darauf ankommt. Da reicht das theologische Wissen nicht. Ich kenne eine junge Dame, Christ, war auf der Bibelschule, mit Auszeichnung bestanden, verheiratet, zwei Kinder. Und der Mann, ein Pastor, hat sie verlassen für eine andere. Jetzt ist sie allein erziehende Mutter und damit kommen sie nicht zurecht. Und sie kann nicht mehr Bibel lesen, kann nicht mehr beten. Sie hat aufgehört zu kämpfen, geistlich gesehen. Sie kann sich an den wunderbaren Verheißungen Gottes nicht mehr festhalten. Ich kenne eine andere Dame, der das Gleiche passiert ist. Sie ist in unserer Gemeinde Diakonin. Sie macht so eine wunderbare Arbeit für den Herrn. Trotzdem. Und der Unterschied, die eine kann sich an den wunderbaren Verheißungen Gottes festhalten und einfach weitermachen, siegreich. Die andere kann es nicht. Psalm 25, 3. Gar keiner wird zu Schande, der auf dich harrt. gar keine wie zu Schande auf dich hart, gar keine wie zu Schande, der sich an deinem Wort festhält, festhalten kann. Also lernt Jakob auch diese Lektion, das Vertrauen zu Gott, das er nie wirklich hatte. Indem Gott seinen Hüftknochen verschiebt aus dem Gelenk. Und das ist der stärkste Knochen eigentlich, die stärkste Muskel hier. So ein normaler Krieger, nicht mal Goliath, hätte das geschafft. Aber der Engel Gottes hat das gemacht. Und als Ergebnis, Jakob kann sich nur noch festhalten an Gott. Eine völlig neue Lektion. Und er hält sich fest mit all seiner Macht und sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gar keiner wird zur Schande auf dich hart. Israel, der Überwinder in Gott, der bekommt seinen Segen. Ich denke, das ist auch, was uns erwartet, liebe Geschwister, wenn wir uns an dem Wort, an der Verheißung Gottes festhalten. Wir werden einen Segen bekommen und fruchtbar sein geistlich. Was hat das mit uns zu tun? Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Ältesten, der immer nach einer Predigt den Prediger fragt, ja, hast du auch an die Anwendung gedacht? Ich habe noch seine Stimme im Ohr, der sagte, Konstantin, Anwendung, wo bleibt die Anwendung? Wo bleibt die Anwendung? Die ist offensichtlich. Ich lese einige Bibelverse, die sehr bekannt sind, und das verdeutlichen. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, das sind du und ich. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, das bist du, wenn du Jesus Christus kennst. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Zuletzt die Worte des Herrn Jesus direkt. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinem Thron. Damit bist du gemeint. Gott liebt gute Kämpfer, geistlich gesehen. Geistlich gesehen. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die gute Nachricht. Du bist Gott sehr wichtig. Er möchte, dass du sein geistlicher Kämpfer wirst. Wogegen kämpfen, was ich nicht sehr gern tun. Ich schaue meinem Nachbar, von meinem Wohnung kann ich da sehen, der sitzt am Swimmingpool mit einem Cocktail in der Hand. Das ist, was eigentlich der alte Mensch, der alte Adam möchte das tun. Nicht kämpfen, sondern so am Swimmingpool sich entspannen. Wogegen kämpft ein geistlicher Kämpfer? Gegen die Sünde. Liebe Geschwister, das geht. Ich habe früher in der Jugend gedacht, naja, das kämpft man als junger Mann. Dann ab 60 gibt es keinen Kampf gegen die Sünde. Es ist nicht so. Der Kampf ist nach wie vor sehr aktuell. Ich habe einen 85-jährigen Prediger, amerikanischen Prediger, mal kennengelernt. Ja. Ich habe gesagt, du hast es endlich überwunden. Er sagte, von wegen. Ich kämpfe noch mehr als je zuvor. Wisst ihr, wir haben den falschen Gedanken, dass wir denken, wenn ein Christ gegen die Sünde kämpfen muss, dann ist er ein schlechter Christ. Die besten Christen, denen fällt alles in den Schoß. Weit gefehlt, wer nicht kämpft, ist eingeschlafen. Und milde ausgedrückt. Der Kampf gegen die Sünde. Wir sollen und können überwinden. Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Zweitens, wir kämpfen gegen Anfechtungen. Von innen, von außen. Menschliche Enttäuschungen. Mutlosigkeit von innen. Das ist auch ein Kampf. Und wir haben die Verheißung Gottes. Und das können wir uns daran festhalten. 1. Korinther 10, 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über die eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Große Verheißung. Der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Haltet uns fest daran. Wenn wir enttäuscht werden, Anfechtungen, Enttäuschungen, Schicksalsschläge. Ich hatte mal in der Apotheke einen Einbruch gehabt in einer Nacht. Das war ganz irre. Ich habe zwei Alarmanlagen. In der Nacht durch Umstände waren beide ausgeschaltet. Die eine, weil ich Notdienst hatte, ich habe gedacht, naja, ich habe Notdienst, wenn noch keine Diebe kommen, dann können von Kunden überrascht werden. Und die zweite, weil meine Tochter eingeschlafen ist, bevor sie einschalten sollte. Sie ist immer abends mit dem Hund raus, dann schaltet sie Alarmanlage an. Einmal im Jahr hat es nicht getan, an dem Abend kamen sie, die bösen Buben. Riesenschaden. Ich habe Gott gefragt, wieso? Ich habe erlebt, dass Gott zwar diese Frage nicht beantwortet, aber mich immer wieder in den Arm nimmt. Das ist manchmal so, dass Gott manchmal das Wieso und Warum nicht beantwortet. Aber wenn er sieht, dass uns das quält, er nimmt uns immer wieder in den Arm. Die Zeit ist zu kurz, um zu erzählen, wie oft er mich danach in den Arm genommen hat. Das Dritte, die Stelle der Stellen, 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was ist darunter zu verstehen? Eigentlich alles. Gebet, Fürbitte, trösten, ermutigen, ermahnen, treu seinen Dienst tun, so eine Veranstaltung organisieren. Dieser November, den du erwähnt hast, opfern, die Kranken besuchen, die Einsamen trösten. Das ist ein Kampf. Beeindruckt immer oder fasziniert mich immer eine Bibelstelle in 2. Samuel 23. Da werden die Helden Davids aufgezählt. Da sind die Namen der Helden Davids. Ishbaal, der Hashmoniter, der erste unter den Dreien, der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nahim war unter den drei Helden. Eleazar, der Sohn Dodos, der Achoiter. Er war mit David, als die Philister sie verhöhnten, als diese dort zum Kampf versammelt waren, die Männer Israels hinaufzogen, da stand er und schlug die Philister, bis sein Hand müde war und am Schwert erstarrte. Wisst ihr, Gott hat auch eine Heldensliste und er möchte, dass du dabei bist. Ein Kämpfer, ein Held. Im Gebet, in der Fürbitte, in Trösten, ermutigen, ermahnen, treu seinen Dienst tun. Vielleicht willst du sagen, dass ich erwische mich selber dabei, dass ich solche Gedanken habe. Ach, ich bin zu alt zum Kämpfen, lass doch die jungen Leute kämpfen. Wisst ihr, ich habe eine Nachbarin, der Willi kennen Sie. War ehemals Türkei-Missionarin. Sitzt im Rollstuhl, hochgradig Parkinson-krank, wird durch eine Magensonde ernährt. Kann sie nur noch über ein Sprachgerät verständigen. Sie besucht unsere Bibelstunden regelmäßig und freut sich so sehr, und sie ist so sehr dabei. Und sie hat so ein Gebetsleben. Diese Frau ist eine Löwin in ihrem Zustand. Sie betet und kämpft und im Gebet für die Gemeinde, für die Anliegen, die von Geschwistern, die angefochten sind, für die Mission, für Türkei, für Deutschland. Du bist nicht zu alt zum Kämpfen. Kannst ja Probe aus Exempel machen. Wir haben ja morgen Bundestagswahl. Wenn du wählen gehst, hast du eine Stimme. Das ist gut so. In Rumänien, wo ich aufgewachsen war, im Kommunismus, wir hatten keine Stimme. Da war immer der Witz, da geht eine alte Frau zum Wählen in Rumänien und sie kriegt einen geschlossenen Umschlag in die Hand gedrückt und soll in eine Urne reinwerfen. Und sie fragt ganz schüchtern, darf ich den Umschlag aufmachen, damit ich wenigstens sehe, wen ich gewählt habe. Und das sagt man ihnen, aber hast du noch nie was gehört von geheimer Wahl? Ja. Bei uns ist es nicht so. Es ist ein Vorrecht. Aber wenn du betest, hast du 1000 Stimmen. Unser Land braucht Gebet, liebe Geschwister. Wir brauchen eine Regierung, die unsere Freiheit hier erhält, um zu versammeln, Gottesdienste zu halten. Eine Regierung, die halbwegs wenigstens an die Maßstäben des Allmächtigen denkt, sie nicht vollends zur Seite drängt. Deswegen zum Abschluss dieser Gedanke, du bist zum Überwinder, zum Kämpfer Gottes ausgesehen. Kämpfe den guten Kampf. Steh morgen früh auf und kämpfe für die Bundestagswahl im Gebet. Der wahre Jakob ist Israel. Das bist du auch. Amen.